willkommen zu Martini 43, unserem Podcast. Mein Name ist Jürgen Hinrichs, ich bin Chefreporter beim Weserkurier. Sie sind Christoph Hahn.
Genau.
Sind wie alt?
Ich bin 37.
Und sind in Oldenburg eine Art Grünkohlforscher. Sie werden in den einschlägigen Medien auch Dr. Grünkohl genannt. Schön, dass ich bei Ihnen darf, hier auf dem Versuchsfeld. Wir sind in Oldenburg-Wechleu auf dem Universitätsgelände und stehen vor allerlei Grünkohlsorten. Zu denen kommen wir gleich, zu den Geheimnissen des Grünkohls. Vorweg will ich Sie aber gleich mal fragen, die Kardinalfrage. Wie heißt es eigentlich? Hier in Oldenburg ist es der Grünkohl. In Bremen kennen wir den Grünkohl auch als Braunkohl. Wie heißt es denn nun? Grünkohl, Braunkohl, was favorisieren Sie? Wahrscheinlich Grünkohl, weil Sie Oldenburger sind.
Sowieso, ja. Aber ich möchte den Bremern ihren Braunkohl gar nicht absprechen. Der Hintergrund, warum es so Braunkohl heißt, ist historisch begründet. Früher wurden im Bremer Raum vornehmlich Grünkohlsorten angebaut, die so rötliche Blätter hatten, so ein bisschen lila-rötlich waren. Und deswegen hat sich dort der Name Braunkohl eingeprägt. Während dann eben im Oldenburger Raum oder auch im Ostfriesischen eher wirklich so die klassischen grünen Sorten, wie man sie eben auch heute als Grünkohl kennt, angebaut wurden. Also es hat nichts damit zu tun, dass er vielleicht beim Kochen irgendwie so braun wurde und die Farbe verloren hat, sondern es ist in der Wahl der Sorten, die die Bremer damals angebaut haben, begründet.
Wir stehen hier, wie gesagt, vor einigen Sorten von Grünkohl. Was sehen wir?
Ja. Wir sehen hier eine große Vielfalt, wie Sie sehen. Sie sehen zum Beispiel hinten auch so diese roten Sorten. Wir sehen hohe, palmartige Pflanzen, niedrigere Pflanzen. Das ist, wie ich immer so schön sage, mein Grünkohlgarten. Wir haben hier, jetzt sind es ungefähr so dieses Jahr so, ich sag mal so 30, 40 verschiedene Sorten stehen. Insgesamt habe ich über 100 zusammengesammelt, die, wenn ich dann eben auch in meine Versuche reingehe, jedes Jahr eigentlich auch angebaut werden, um die Vielfalt zeigen zu können und eben vor allem für die Versuche, für die Forschung da zu haben. Und ja, wie Sie sehen, die Vielfalt von Grünkohl zeichnet sich in verschiedensten Eigenschaften der Pflanzen aus. Allen voran eben das Optische, die Krausheit der Blätter ist unterschiedlich, die Pflanzengröße, die Farbe, wie wir ja schon gesagt haben. All das macht die Vielfalt von Grünkohl aus.
Und im Geschmack, was sind da die Unterschiede, wenn wir diese 100, mehr als 100 Sorten nehmen? Ja. Was für eine Bandbreite hat das?
Eigentlich so gut, von bis ist eigentlich alles möglich. Ich sage immer, es gibt für jeden Geschmack eine Grünkohlsorte. Wir haben von ganz milden Sorten, die wirklich ganz, ganz süß schmecken, sehr vollmundig, über nussig schmeckende, sehr aromatische Sorten bis hin zu dem richtig stark kohligen, ich will gar nicht sagen bitter, aber so das, was viele ja gar nicht so mögen, dieses kohlig-senfige Aroma. Auch da haben wir eben Sorten, die sehr, sag ich mal, intensiv schmecken. Also wirklich für jeden Geschmack eigentlich was dabei. Man kann natürlich jetzt nicht bei 100 Sorten 100 Geschmäcker unterscheiden, so ist es nicht. Aber durchaus, wenn man sich bestimmte Sorten rausnimmt oder ich sie hier bei bestimmten Sorten probieren lassen würde, dann würden sie schon doch Unterschiede erkennen können.
Haben Sie diese Sorten selbst gezogen oder holen Sie die aus den jeweiligen Regionen? Ist Grünkohl eigentlich ein internationales Gewächs?
Ja, durchaus. International findet man auch in allen, nicht in allen, aber in ganz vielen anderen Ländern. In Amerika zum Beispiel, wenn man mal so große Entfernungen hat, die haben auch ihre eigenen Grünkohlsorten. Die Italiener kennen Grünkohl, dann natürlich sehr viel in Nordeuropa. Und ich habe vieles zusammengesammelt, wobei das Sammeln eher dazu verstehen ist, dass ich mir Saatgut besorgt habe. Manchmal haben es mir auch Kollegen aus dem Ausland mitgebracht. Ich bin im Besitz einer Saatgutdatenbank, die jedes Jahr eben oder auf die ich jedes Jahr zurückgreife, diese Sorten hier aussähe und anpflanze. Und genau, da also jedes Jahr haben wir eben die frischen neuen Pflanzen, die von uns eben angezogen werden.
Kreuzen Sie Sorten?
Ja, auch das. Das ist auch ein Teil unserer Forschung, die Frage, wie vererben sich Eigenschaften, wie lässt sich Grünkohl weiterentwickeln, wie lassen sich Sorten züchten. Ja, und aufgrund meiner langjährigen Forschungserkenntnisse rund um die Vielfalt von Grünkohl habe ich dann auch das Vorhaben oder habe mir vorgenommen, eine eigene neue Sorte zu züchten, die Oldenburger Palme. Da sind wir wieder ein bisschen beim Begriff Braunkohl, Grünkohl, Palme. Viele kennen auch ja Grünkohl so als Oldenburger Palme, ist aber keine eigene Sorte bisher. Ist wirklich nur ein Begriff und deswegen soll meine eigene Neuzüchtung jetzt die Oldenburger Palme sein. Und da bin ich sehr stark dabei. Wir haben sie im letzten Jahr bereits vorgestellt offiziell und sind jetzt dabei, mehr Saatgut zu produzieren, dass wir dann an Interessierte abgeben können und dann irgendwann auch den begeisterten Oldenburgern ihre eigene neue Sorte.
Und vielleicht auch den Bremerinnen und Bremern.
Den sowieso auch, natürlich. Ja, ja, ich möchte das gar nicht auf eine Stadt beschränken, um Gottes Willen. Da sind wir.
Wird dann irgendwann Ihre Oldenburger Palme während der Schaffermahlzeit serviert?
Das wäre es doch, oder? Also, das wäre natürlich ein Traum, wenn es hier tatsächlich irgendwo dann auch mal im größeren Rahmen irgendwo kulinarisch verarbeitet wird. Mhm. Ja.
Die Oldenburger Palme, Ihre eigene Kreation, was zeichnet die aus? Wie schmeckt dieser Grünkohl, der von Ihnen erfunden
ja,
wurde?
Ja, das war auch eins der Dinge, die mir sehr wichtig waren. Ich wollte eine Sorte haben, die den breiten Geschmack trifft, die eben nicht so ein extremes Aroma hat, sondern die möglichst, klingt so blöd, aber massenkompatibel ist. Das heißt, meine Sorte ist sehr aromatisch, nussig aromatisch. Das ist das, was mir bisher immer so gespiegelt wurde, wenn ich habe Leute probieren lassen, dass sie also einen sehr ausgewogenen, vollmundigen Geschmack hat. Und im Aussehen hebt sie sich auch von anderen Grünkohlsorten ab. Also ich wollte auch hier sie sollte sich also aus dem, sage ich mal, typisch grünen Grünkohl Sorten einerlei herausheben, sondern und eben auch erkennbar sein als etwas anderes, gleichzeitig aber schon erkennbar sein als Grünkohl. Mhm. Das heißt, sie hat krause Blätter, wie man es kennt, ist aber eben leicht lila-rötlich gefärbt.
Mhm. Dieser Grünkohl von Ihnen, den werden wir dann irgendwann auch in einer größeren Produktion erleben, in einer industriellen Produktion von Grünkohl, oder ist das überhaupt das richtige Wort dafür, wie Grünkohl angebaut wird? Industriell doch eigentlich nicht, ne?
Naja, wird schon von bestimmten Landwirten im großflächigen Stil angebaut. Da gibt es dann schon die Grünkohlfelder. Interessanterweise hier rund um Oldenburg eigentlich gar nicht so viel. Das ist dann eher so im südoldenburgischen, so Fechter, darum, da findet man eher so Grünkohlfelder. Also großer Stilanbau schon. Ob jetzt wirklich meine Sorte, überhaupt eine neue Sorte, dort mal die großflächige Produktion ablöst, das ist fraglich. Ich meine, wäre natürlich schön aus meiner Sicht. Ich glaube das aber nicht so, weil die Sorten oder vorzugsweise ist das, oder geht das mehr auf eine einzige Sorte zurück, die dort erwählt wird, die hat sich einfach über die Jahre bewährt. Das heißt, die ist ertragssicher, die ist halb hochwachsend. Das heißt, die kann mit den Erntemaschinen der Landwirte bearbeitet und geerntet werden. Und die ist einfach etabliert. Und deswegen glaube ich nicht, da ist auch einfach das, denke ich mal, das Interesse daran zu klein und auch der Markt, sage ich mal, zu klein, um da jetzt groß in eine neue Produktion zu gehen, in eine Produktion einer neuen Sorte zu gehen. Aber was sicherlich, wo der Markt für meine neue Sorte wäre, ist so Direktvermarktung. Also kleinräumig, die Marktbeschicker, vielleicht eben auch der Hofladen. So da sehe ich das schon eher. Und das wäre natürlich toll, wenn es da irgendwann dann zu bekommen wäre.
Das heißt ja immer, Grünkohl sei enorm nährstoffreich, vitaminreich.
Ja, ja, ja.
Diesen Schatz zu heben, soll man, sagt der Experte, den Grünkohl nicht kochen, sondern ihn möglichst roh essen, als Salat anrichten. Es gibt Grünkohl-Smoothies. Ja. Ist das tatsächlich so, dass man, wenn man an diesen Vitaminen, an diesen Nährstoffen interessiert ist, man eben genau diese Darreichungsformen wählen sollte?
Also es ist auf jeden Fall vorzuziehen, den Grünkohl so wenig wie möglich zu kochen, zu verarbeiten allgemein, das stimmt. Weil je länger man ihn kocht und, seien wir ehrlich, bei der traditionellen Zubereitungsweise wird er ja sehr lange gekocht, da ist leider am Ende nicht mehr sehr viel Gutes enthalten. Das stimmt. Deswegen, um viele der guten Komponenten, die ja wirklich zahlreich im Grünkohl enthalten sind, also das stimmt.
Zum Beispiel?
Also wir haben ganz viel Vitamin C zum Beispiel, etwas, was kaum einer wahrscheinlich vermuten mag. Grünkohl hat doppelt so viel Vitamin C wie eine Zitrone. Aber auch viele andere Vitamine, Mineralstoffe allgemein. Wir haben Carotinoide, was viele auch eher nur so aus den Karotten kennen. Haben wir auch ganz viel im Grünkohl.
Gut fürs Sehen.
Genau, gut fürs Sehen. Zusätzlich haben wir auch noch Stoffe drin, die gut gegen Krebs oder die krebsvorbeugende Eigenschaften haben. Die Glucosinolate. Also wirklich ein rundum buntes Portfolio guter Stoffe. Und die erhält man sich, je weniger man Grünkohl verarbeitet. Und da kommt das, was Sie angesprochen haben, so alternative Zubereitungsformen sehr zum Tragen. Sei es der Smoothie, sei es ein Salat. Also alles, wo Grünkohl so ein bisschen anders verarbeitet wird als gekocht im klassischen Zustand, das ist da vorzuziehen. Und mein Appell ist auch immer, kreativ kulinarisch mit Grünkohl umzugehen. Ja. Das wäre toll.
Der Grünkohl hat Bitterstoffe, wie wir beide wissen. Also wenn ich ihn als Salat anrichte, mag das nicht so lecker sein.
Naja, das kommt auch wieder ein bisschen einmal auf die Sorte an, die ich nehme, weil nicht jede Sorte hat ja gleich viele der diese bitteren Komponenten. Man kann ihn auch immer ein bisschen blanchieren, also man muss ihn ja nicht komplett roh bearbeiten oder verzehren. Man kann ihn ja ein bisschen heiß machen, ein bisschen kurz kochen. Ich sag mal, alles unter einer halben Stunde. Da behält man sich noch relativ viel der Komponenten. Je kürzer, desto besser. Was auch hilft, sind die Pflanzen, oder nicht die Pflanzen, die Blätter vorher ein bisschen zu massieren oder zu kneten. Das schließt dann auch die Blattstruktur auf, macht ihn also gleichzeitig auch wieder ein bisschen vom Mundgefühl her angenehmer. Also ja, da gibt es schon Möglichkeiten, so die Bitterkeit ein bisschen zu reduzieren.
Ja, und ich habe Sie eben als Dr. Grünkohl tituliert. Sie sind Wissenschaftler, Sie beschäftigen sich seit mehr als 10 Jahren mit diesem Wintergemüse.
Ja.
Was ist dieses nagende Interesse am Grünkohl bei Ihnen? Wie ist das entstanden und wie konnte sich das so lange halten?
Naja, als gebürtiger Oldenburger bin ich damit quasi kulinarisch aufgewachsen. Aber auch vorher, ich kannte ihn nur klassisch so, Grünkohl ist gleich Grünkohl. Und die Faszination, die sich entwickelt hat, die ist, dass eigentlich mit jedem weiteren Forschungstag, als ich damals für meine Bachelorarbeit damit angefangen hatte, mich damit zu beschäftigen, ist einfach die Vielfalt, die sich immer mehr offenbart hat, dass einfach Grünkohl so viel mehr kann, als es auf den ersten Blick scheint und dass eben da so viele, mehrere hundert Sorten dahinter stehen, dass Grünkohl einfach so eine Gesundheitsbombe ist, sage ich mal. All das begeistert mich und dass man eben so toll daran wissenschaftlich forschen kann. Und dass diese Begeisterung hält, wie man merkt, bis heute an.
Ja, und Sie sind ja auch schon durch die Medien gereicht worden. Ich habe Sie einmal bei einer Talkshow erlebt.
Ja, tatsächlich. Das hat mir also auch, oder die Forschung daran hat mir diese Talkshow-Einladung beschert.
War das bei NDR da?
Das war eine NDR-Talkshow, ja. Genau, mit Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burkhardt. Das war total toll, da in dieser Runde sitzen und darüber sprechen zu dürfen, was einen begeistert und womit man sich eben im Berufsalltag beschäftigt. Total schön. Und
ich weiß es gar nicht mehr. Haben Sie Grünkohlproben mitgebracht?
Ich habe Grünkohlproben mitgebracht und die Küche, also ich habe Grünkohlblätter auch mitgebracht. Die Küche hat einen tollen Grünkohlsalat und einen Grünkohlsmoothie dort zubereitet.
Ah, okay.
Der dann auch
die gesunde
Variante. Genau, die gesunde Variante, die dann in der Runde dort verkostet wurde, auf große Begeisterung gestoßen ist. Und ja, das unterstreicht halt einfach oder macht nochmal plastisch dar, wovon ich eben rede, was man alles noch mit Grünkohl mehr machen kann, als es eben so auf den ersten Blick vielleicht den meisten geläufig ist.
Der Klassiker aber, den Grünkohl mit Pinkel
mit Kopfwurst, und Kassler, ja,
mit Kassler,
genau.
Ordentlich Senf dabei, den nehmen Sie auch gerne, oder?
Absolut, der darf nicht fehlen. Also ich möchte nicht jemanden bekehren und sagen, geht bitte weg vom traditionellen Gericht, auf keinen Fall. Das ist ja auch einfach mit der Kultur hier in Norddeutschland so verknüpft und das gehört dazu, das ist auch richtig. Mir geht es vielmehr darum zu zeigen, was geht noch,
ja.
Also was kann man noch machen. Er ist einfach, Grünkohl ist nicht beschränkt auf diese eine Zubereitungsweise, auf dieses eine typische Wintergemüse, sondern eben, man kann damit viel mehr machen.
Die Grünkohlsaison insofern, als dass die Leute losgehen mit Bollerwagen und Gelage veranstalten in den großen Gaststätten oder auch zu Hause, die hat ja eigentlich erst so richtig begonnen. Gleichzeitig, habe ich gestern gelesen, hat das Landvolk berichtet, Grünkohlernte eigentlich beendet. Müssen wir uns Sorgen machen? Müssen wir uns Sorgen machen, dass die nächsten Grünkohlpartien, die jetzt für Ende Januar, für Februar geplant sind, ausfallen, weil kein Grünkohl mehr da ist?
Nein, ich glaube nicht. Ich habe das auch gehört, dass die Ernte dieses Jahr ein bisschen früher zu Ende gegangen ist, weil es doch sehr nass war, viele Äcker unter Wasser standen und die Pflanzen sich da nicht so gut entwickelt haben. Das stimmt, aber da kann ich Sie eigentlich beruhigen, die Ernte oder das, was bereits vorher schon, also im vergangenen Ende des letzten Jahres eingefahren wurde, also quasi zu Beginn der Saison, da ist noch genug Frischmaterial enthalten auf den großen Märkten und ich glaube, die Gastronomie hat auch genug eingekauft, dass da also für die noch kommenden Kohlfahrten genug vorgesorgt ist. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.
Ja, da bin ich beruhigt.
Das kriegen wir hin, ja.
Es ist immer wieder behauptet worden, über Jahre und Jahrzehnte, ich bin Friese, ich weiß es selbst, bei uns wird viel Grünkohl gegessen, aber immer mit der Aussage, bevor es nicht einmal gefroren hat, brauchen wir den Kohl nicht zu ernten, denn dann hat er seine Bitterstoffe noch nicht verloren.
Ja.
Was ist da überhaupt dran an dieser These?
Ja, das ist höre ich auch ja immer wieder und ich glaube, viele Zuhörenden werden jetzt auch nicken und sagen, ja, das stimmt, das kenne ich auch so. Das ist nicht ganz falsch, das ist aber auch so nicht richtig. Der Hintergrund, oder man sagt ja immer, oder der Hintergrund ist, weil er nach dem Frost, nach der Kälte süßer und wohlschmeckender sein soll. Das stimmt auch tatsächlich, aber wir brauchen keinen Frost dafür. Bisher gab es da zu diesem Aspekt keinerlei wissenschaftliche Studien oder Belege. Deswegen habe ich einen Versuch im Rahmen meiner Promotion durchgeführt und mir das mal genauer angeschaut. Das heißt, ich habe die Zucker im Grünkohl gemessen, einmal bei warmer Temperatur und einmal, nachdem die Pflanzen eine Zeit lang Kälte ausgesetzt waren. Und dann habe ich mir eben die Zucker angeschaut. Wie stellen sich die in den Blättern dar? Und was ich festgestellt habe, dass durch Einfluss dieser kalten Temperatur die Zucker in der Pflanze deutlich angestiegen sind. Also wir haben tatsächlich einen Effekt kalter Temperatur auf die Zuckerproduktion der Pflanze. Das Ganze habe ich aber bei 2 Grad durchgeführt. Und man kann sagen, alles unter 10 Grad, da fängt Grünkohl an zu frieren und diese Prozesse finden statt, also die Zuckeranreicherung. Wir brauchen keinen Frost. Okay. Das heißt also, dieser Gedanke, Kälte macht was mit dem Zucker in der Pflanze, ist absolut richtig, kann ich wissenschaftlich bestätigen. Wir brauchen aber keine Minusgrade. Vielleicht noch so als Erklärung dahinter, warum das so ist. Die Zucker sind für die Pflanze, also für den Grünkohl, ein Frostschutzmittel. Es schützt vor dem Zerbrechen oder zum Zerbersten, zum Gefrieren der Zellen. Und würde Grünkohl jetzt erst in der Frostnacht damit anfangen, diese Frostschutzmittel, sprich den Zucker, zu produzieren, wäre das viel zu spät. Und deswegen beginnt er viel früher. Dann, wenn die Temperaturen, ich sag mal so einstellige Plusgrade erreichen, dann, und je länger es dann eben kalt ist, desto mehr. Aber wir müssen also jetzt nicht erst warten, bis wir ihn ernten können, spricht nichts dagegen, ihn auch schon viel früher zu ernten.
Verstehe, nachvollziehbar. Jetzt, wir stehen weiterhin auf der Versuchsanlage mit den diversen Grünkohlsorten. Sie sagten ja so circa 30. Ich würde Sie bitten, mir mal die eine oder andere dann zu zeigen, zu erklären. Jetzt haben wir gerade von, ich schätze mal, mehr als 5 sind es bestimmt nicht. Also ideal, um dem Grünkohl Zucker zuzuführen, oder?
Die Temperatur gerade.
Ja.
Ja, es ist recht kühl, also ein typisches Kulturwetter. Wobei wir haben strahlenden Sonnenschein, blauen Himmel. Also echt schön, ein schöner, ja fast schon Wintertag, kann man ja sagen.
Ja, jetzt fehlt nur noch, dass hier die Bosekugel rollt.
Ja, genau, ja? Eigentlich ja. Das ja. Ist also oftmals fahren, gehen hier die Gruppen vorne auf der Straße lang. Ja.
Zeigen Sie mir doch gerne mal exemplarisch so 2, 3 Sorten, die nicht jeder kennt. Das sind hier wirklich fast Palmengewächse. Deswegen, wenn Sie sagen, Ihre Sorte heißt Oldenburger Palme, nachvollziehbar. Der Stängel ist bestimmt, ich weiß nicht, 1,5 Meter hoch oder so, ne?
Ja, wir können da mal hingehen. Die steht hier vorne. Also hier sind Exemplare meiner Oldenburger Palme. Das ist zum Beispiel so ein Exemplar. Also das ist so ein Meter, knapp einen Meter, sonst ist die, oder kann sie hoch werden. Sie sehen hier, ne, die schönen lila Strünke, lila Blattstiele, aber trotzdem durch die Krausigkeit eben typisch als Grünkohl erkennbar.
Den gibt es also auch glatt, ne? Den Grünkohl.
Es gibt auch glattere Formen, ja. Genau. Also das variiert
wird in der Krausigkeit. Wird aber nicht gerne genommen, ne? Oder?
Es ist halt nicht also das Typische.
Hier in dieser Region.
Nee, genau. Weil je krausiger das Blatt ist, desto mehr Blattfläche habe ich ja. Desto mehr Blattmaterial ist es. Deswegen sind eben so die Sorten, die eben für den kommerziellen Anbau gewählt werden, eben die typisch stark gekrausten. Aber es gibt eben von bis ein großes Spektrum.
Dann gehen wir doch mal zu einer Sorte, die eine ganz andere Färbung hat. Nicht grün, sondern rötlich und dann meinetwegen auch ins Braune hinein, sodass wir zum Braunkohl kommen, zum Bremer Braunkohl.
Also das ist so, was wir hier haben, wirklich eine knalldunkelrot gefärbte Sorte, also lila-rot, muss man sich vorstellen, ein sehr tief dunkles
Sieht interessant lila, aus.
Genau, nennt sich Red Boar, diese Sorte, also da steckt das Wort Red, rot, ja schon drin. Und es ist typisch kraus, also eigentlich wie eine typische Grünkohlpflanze zu erkennen, nur halt eben nicht grün, sondern rot. Schmeckt genauso, also hier haben wir jetzt keinen besonderen geschmacklichen Höhepunkt, aber einfach schön anzusehen und einfach anders anzusehen. Ja. Solche Sorten eignen sich eben auch wunderbar, um sie im Ziergarten, im Staudenbeet zum Beispiel, mit als Zierbepflanzung dazu zu machen und dann im Winter durchaus auch zu essen.
Ja, und hat eine sehr feste Struktur, ne, wie ich hier fühlen kann.
Ja.
Das kann man gar nicht
sich vorstellen, schön dicht gekraust.
Dass die so locker zu verarbeiten sind, aber dann wohl doch, ne?
Ja, doch. Man sieht auch schön, ne, die Wassertropfen, die sich da so drauf perlen, also richtig schön auch anzusehen bei diesem Wetter.
Wie geht's weiter für Sie und den Grünkohl? Sie sind, wie gesagt, seit 10 Jahren damit beschäftigt. Ja. Was können Sie sich da noch vorstellen? Wo gibt es da noch Potenzial in der Grünkohlforschung?
Ja, da. Oh, es gibt jede Menge Potenzial. Also ein Schwerpunkt, der jetzt in einem neuen Projekt weitergeht, ist die Klimaangepasstheit von Grünkohl. Das ist ein Projekt, das heißt eine Zukunft für den Grünkohl. Wir wollen also eine züchterische Verbesserung erreichen oder untersuchen, gerade auch eben unter dem Hinblick von immer mehr längeren trockenen Sommern, dass also auch Grünkohl durchaus sich mit der Frage auseinandersetzen muss, wie komme ich über längere Zeit ohne Wasser oder mit verknappten Wasserressourcen aus? Bisher, ne, norddeutsche Sommer waren eigentlich ja eher kalt und vor allem auch feucht. Und das hat sich in den letzten Jahren immer mehr geändert und wird sich sicherlich auch weiter ändern. Deswegen bisher war das die Trockenheit für Grünkohl überhaupt kein Problem in Norddeutschland, kann sie aber werden. Und das wollen wir eben untersuchen und wollen eben züchterische Verbesserungen von Grünkohlsorten in Gang bringen. Und das ist ein Verbundprojekt mit anderen Universitäten und auch auf Anbauflächen über ganz Deutschland verteilt. Wir werden auch Konsumententests mitmachen, also auch die Konsumenten fragen, was ist ihnen geschmacklich zum Beispiel wichtig, was ist da, wird bevorzugt und was vielleicht eben nicht. Und ja, werden dann weiter gucken, inwieweit die züchterische Arbeit an Grünkohl da vorangeht. Und da bin ich auch mit beteiligt.
Sie werden weiterhin Ihren Oldenburger Anteil haben,
genau,
an der weltweiten Grünkohlforschung. Warum eigentlich gilt Oldenburg sozusagen als Hauptstadt des Grünkohls? Es gibt in Berlin das Oldenburger Grünkohlessen einmal im Jahr mit Prominenz. Da wird dann immer einer ausgezeichnet oder eine Politikerin, Politiker. Und zum Grünkohlkönig gekürt. Ja. Woher kommt das? Warum gerade Oldenburg? Warum nicht Hannover? Warum nicht Vechta? Warum nicht Bremen?
Weil der Ursprung der Kohlfahrt in Oldenburg liegt. Tatsächlich, der Oldenburger Turnerbund, die waren die Ersten, die eine Kohlfahrt unternommen haben. Damals ging man in diesen Turngruppen auf eine Winterwanderung, hat man durchgeführt. Und normalerweise ist man dann in ein Restaurant eingekehrt und hat Suppe gegessen. Das war aber damals anders, ich glaube 1871 war das, war es anders. Da haben die Herrschaften im Restaurant eine Grünkohlportion serviert bekommen, weil der Wirt einfach nicht genug Suppe da hatte. Und davon waren die Männer so begeistert, dass sie gesagt haben, das wollen wir von jetzt an jedes Mal. Jedes Jahr, wenn wir auf unsere Wanderung im Winter gehen, möchten wir ein Grünkohlessen genießen. Mhm. Und das war der Start der Kohltour, wie sie bis heute fortgeführt wird. Mhm. Und das war eben in Oldenburg. Und deswegen hat besonders sich hier diese Tradition rund um Grünkohl durchgesetzt. Und das hat dann irgendwann natürlich auch die Stadt Oldenburg erkannt und hat das Thema Grünkohl touristisch im Winter sich auf die Fahne geschrieben und vermarktet das ja total toll. Und es gibt inzwischen ja so viele Grünkohl-Begeisterte in Oldenburg, die über verschiedenste Angebote und auch Produkte zeigen, wie kreativ man eben mit Grünkohl noch umgehen kann.
Gibt es in Oldenburg nicht auch einen Grünkohltag oder Grünkohltage, wo ganz besondere Grünkohlprodukte vorgestellt werden?
Genau, es ist immer der erste Sonntag im November. Das gilt so als die Eröffnung der Grünkohlsaison. Ab dann gibt es in allen Restaurationen den Grünkohl zu essen. Das ist so der Startschuss quasi. Es gibt dann immer einen verkaufsoffenen Sonntag und ein großes Grünkohlfest auf dem Marktplatz, in dem sich eben, wie Sie sagen, viele Beteiligte rund um den Grünkohl, die also irgendwas mit Grünkohl zu tun haben, präsentieren. Es gibt viel zu essen. Es werden neue Produkte, neue Ideen vorgestellt. Genau, das ist so der
Startschuss. Ich habe gehört von einer Grünkohlpraline zum Beispiel.
Ja, es gibt eine Grünkohlpraline.
Schon mal probiert?
Ja, natürlich, klar.
Und?
Die ist wunderbar. Die schmeckt total lecker. Und lustigerweise wird der Grünkohl, der in die Praline kommt, auch hier von uns am Botanischen Garten in Oldenburg angebaut.
Mhm. Wie ist der Geschmack? Ist das dann eine Mischung aus Süßem und Herbem oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, nein, es ist schon süß. Es ist eine Schokolade, es ist eine Praline, es ist etwas Süßes. Es schmeckt auch jetzt nicht, wie Sie sich das vielleicht dazu vorstellen könnten, so nach typisch irgendwie wie so ein Grünkohlessen. So, also herzhaft. Nein, das schmeckt es nicht. Es hat aber einen ganz eigenen Geschmack. Also man muss es einfach mal probiert haben und wenn man die mal aufschneidet, mal halbiert die Praline, sieht man dann unten auch diese grüne Masse. Es ist wirklich Grünkohl drin. Also das kann ich ja nur bestätigen. Es ist kein Schmu oder kein Fake. Es ist wirklich der Grünkohl, der wird dafür richtig gekocht, zubereitet und dann zu so einer Masse eingekocht, die in die Praline kommt. Aber es schmeckt eben süß. Es ist wirklich etwas Leckeres.
Grünkohlaufstriche gibt es.
Grünkohlaufstriche, es gibt die Grünkohlbratwurst, es gibt den Grünkohlburger.
Eine Grünkohlbratwurst, sagen Sie bloß.
Ja, ja, tatsächlich. Es gibt den Grünkohltee eines Teemeisters hier in Oldenburg. Die Liste ist eigentlich unendlich lang. Jetzt eines der neuesten Produkte, wir hätten es gerne heute gegessen, das Grünkohl-Sushi.
Genau.
Also auch da, und das zeigt auch, finde ich, immer so schön, wie dann so zwei Kulturen einfach so verbunden werden. In dem Fall ist es eben die asiatische Kultur mit dem norddeutschen, der Grünkohl. Kultur. Ja. Und eben Kreativität kennt hier in Oldenburg, was den Grünkohl angeht, keine Grenzen. Und ich hoffe auch sehr, dass in den nächsten Jahren immer noch weitere Grünkohlprodukte und Ideen umgesetzt werden und präsentiert werden.
Prima, Jan. Das war total interessant. Ich danke Ihnen und machen Sie weiter mit dem Grünkohl.
Das werde ich machen. Wissen Sie, was wir beide jetzt machen? Ja. Wir gehen jetzt in die Grünkohl-Sauna. Die gibt es nämlich auch in Oldenburg und genießen da einen schönen Grünkohlaufguss und ein Grünkohl-Peeling.
Hammer.
Ja, kein Witz.